Willkommen, Nicole Adler. Du bist ein weiterer Gast meiner neuen Podcast-Folge, Alexandra's Bar Talk. Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in meiner Bar.
Guten Morgen.
Ich freue mich, dass du mich beehrst und es ist mir eine wirklich, wirklich große Freude. Wir haben uns lange nicht gesehen und sind doch in dieser Stadt, ist man verbunden auf ewig, wenn man sich einmal kennenlernt. Man hört und sieht vieles und sieht sich dennoch vielleicht Jahrzehnte nicht.
Ja.
Und dann trifft man wieder aufeinander. Und ja, ich habe das, den Podcast, als gute Gelegenheit empfunden, wieder mit dir in Kontakt zu treten.
Das ist schön, das freut mich sehr.
Das erste Mal war tatsächlich bei meiner Schuhgeschäftszeit und da hast du mir damals so sehr geholfen mit einem großartigen Artikel im Kurier, glaube ich, war das.
Ja.
Und hast mir da zwei Seiten Auftritt gegeben mit der schönsten Wortspende überhaupt. Und das habe ich dir nie vergessen. Deswegen, du bist für mich eine Frauen-Pusherin. Und du bist solidarisch Frauen gegenüber. So habe ich dich damals, und ich glaube, das ist jetzt 20 Jahre her, empfunden. Mm-hmm. Und ich glaube, dass das einfach dein Wesen ausmacht, dass du das gar nicht jetzt in irgendeiner Form kreiert hast, nicht jetzt politisch bezogen aufgeschnappt hast, sondern das hast du in dir, so habe ich dich kennengelernt. Und glaube ich, komme ich gleich zu der ersten Frage, die ich an dich gerne stellen möchte. Du bist ja da jetzt sehr engagiert, also in diesem ganzen Frauenthema politisch. Was ist da dein Herzenswunsch?
Das Ganze ist wahrscheinlich eine sehr natürliche Entwicklung gewesen bei mir. Ich habe mich immer schon mehr für Frauenkarrieren oder Frauenbiografien interessiert, ja. Fand ich immer spannend und deswegen habe ich natürlich auch in meiner sozusagen Zeit damals beim Kurier zum Beispiel immer geschaut, was machen, wie gestalten denn Frauen nicht nur ihr Leben, sondern auch eine Stadt zum Beispiel. Oder ich habe ja sehr sozusagen, das war ja ein starker Modefokus, den ich damals hatte oder den ich viele Jahre lang hatte. Und habe auch immer geschaut, welche Frauen führen denn große Modehäuser zum Beispiel. Also ich habe damals ein super Interview gemacht mit Angela Missoni zum Beispiel, ja, und habe geschaut, gibt's denn da Unterschiede? Wir führen Frauenunternehmen und wie führen Männerunternehmen? Und vielleicht kam das natürlich auch daher, dass ich eigentlich immer schon oder von, also seit ich sozusagen oder überhaupt überlegt habe, was mache ich denn, wo positioniere ich mich denn in dieser Welt, irgendwie so ein bisschen ein Unbehagen gefühlt habe, weil ich mir gedacht habe, bin ich nur komisch?
Ja, oh Gott, das kenne ich so gut,
das Gefühl. Passe ich jetzt dicht in die Welt hinein oder was ist da eigentlich los? Ja, und da gibt's ja ganz berühmtes Buch auch von einer feministischen, also Theoretikerin, von Judith Butler. Okay. Und die hat ja dieses Buch auch genauso genannt, ja, das große Unbehagen.
Das muss ich mir sofort zunehmen und lesen.
Das schicke ich dir.
Ja.
Und dann sozusagen diese Frage habe ich mir immer wieder gestellt. Ja, damals kannte ich dieses Buch noch nicht und ich hatte auch zu wenig Austausch wahrscheinlich mit anderen Frauen, die sich wahrscheinlich insgeheim diese Frage auch gestellt haben und sich in diesem patriarchal sehr dominierten System, also grundsätzlich System, einfach unwohl gefühlt haben und nicht ihren Platz finden konnten oder so eben ein, ja. Ja. Dieses Unbehagen. Ja. Unbehagen ist das richtige Wort. Und dadurch habe ich mich halt einfach auf Frauenthemen konzentriert, in Wahrheit. Ja, aber eben in der Form zu sehen, wie können denn Frauen hier ihre Karriere machen, wie können sie ihr Leben leben. Ich war immer schon sehr inspiriert, zum Beispiel von der Elfi Semutan, von der Fotografin, die jetzt mittlerweile über 80 ist und noch immer fantastisch ist, ja, die ja sehr viel damals mit Helmut Lang zusammengearbeitet hat, die mit zwei großen Künstlern verheiratet war, die eine immer schon in ihren Arbeiten einen völlig anderen Blick auf Frauen hatte, sozusagen eben Frauen nicht als Subjekt, ja, sondern Frauen, die selber auch sozusagen auch ein Bild mitgestalten, weil die war Fotografin, Modefotografin, aber sozusagen in einer ganz anderen Form, ja. Und das hat mich sehr, also dort habe ich mich wiedergefunden, ja, sozusagen, das war sozusagen so ein Eck, in dem ich mich sehr wiedergefunden habe, gefunden, ja, das ist etwas, damit kann ich sehr viel anfangen und das inspiriert mich auch sehr. Oder zum Beispiel Yoko Ono, die ich persönlich erst viel später mal kennengelernt habe, also die ja auch mit John Lennon lange liiert war und ihn sehr geprägt hat, sozusagen nach seiner Beatles-Karriere ja auch sehr geprägt hat, und die immer, die ja für mich so eine unglaubliche Künstlerin, also sozusagen die mir auch so das irgendwie das Auge geöffnet hat, was Kunst sein kann und was Ausschnitte, die war einfach so, ihre Konzeptkunst hat mich fasziniert, und die auch immer gesagt hat, sie wurde ja sehr angefeindet damals, als sie mit John Lennon verheiratet war. Die haben ja auch diese berühmten Bad-Ins gemacht in Amsterdam, wo sie gegen Krieg protestiert, damals gegen den Vietnamkrieg protestiert haben.
Ja.
Und aber sie wurde angefeindet sozusagen von den ganzen Beatle-Fans, weil die ihr unterstellt haben, dass sie John Lennon sozusagen aus den Beatles heraus. Der hat sich ja dann getrennt. Damals haben sich ja die Beatles aufgelöst.
Es sind immer die Frauen, die Bösen, oder?
Ja, natürlich hat sie ihn sozusagen auf einen anderen Weg vielleicht mitgenommen. Aber da kam auch natürlich sehr viel Hass auf sie zu. Ja. Und sie hat immer gesagt, die größte Herausforderung in der Zeit mit John Lennon war unter anderem auch sozusagen diese Transformation, ja, dieses Hasses, der über sie da hereingebrochen ist, ja, das zu transformieren in etwas, in ihrer künstlerischen Arbeit auch in etwas Positives, ja, das, um damit wieder ein etwas Positives anzuwerfen, ja. Also insofern gibt's dann natürlich, oder Simone de Beauvoir, also natürlich eine der berühmtesten Feministinnen, die wir alle die wir halt irgendwie früh schon gelesen haben oder uns damit zumindest beschäftigt haben. Also sozusagen, das ist so ein bisschen der Hintergrund auch, ja. Und deswegen habe ich mich halt auch immer dafür interessiert, was machen denn Frauen Spannendes, ja, und wie kann man das auch viel mehr an die Öffentlichkeit bringen, also wie kann man dem mehr Sichtbarkeit verleihen, ja. Und ich habe ja dann auch, also meine Kurierkarriere hat jetzt 7 Jahre gedauert, und was dort, das war zum Teil eine Herausforderung, weil ich journalistisch vorher, weil ich ja aus der Mode kam und eigentlich gar nicht schreiben konnte, aber natürlich sehr viel Wissen hatte, und ich musste das sozusagen erst das Schreiben lernen, und das war halt sozusagen auch in diesem sehr patriarchal organisierten Strukturen gar nicht so einfach. Ja. Also da wurde ich, das wurde
du musstest
mir dann
dein Standing auch finden wahrscheinlich erst
ganz
dort.
Stark. Ja. Ich war dann natürlich auch immer so ein bisschen der bunte Vogel. Aha. Sie fanden mich alle sehr witzig und charmant natürlich und anders als viele andere dort, aber es war trotzdem nicht ganz einfach. Natürlich, ja. Also, aber fair enough war das dann, habe ich dort ein paar sehr, sozusagen wahrscheinlich auch ein paar sehr kontroverse Interviews gemacht.
Welches zum Beispiel? Was ist dir da in Erinnerung?
Wie hieß der denn, schneller Fotograf? Also ich habe natürlich schon die Möglichkeiten dort ein bisschen überschritten. Der Kurier ist ja ein relativ konservatives Blatt, ja, also ist ja nicht fast forward, und das bin ich halt überhaupt nicht, ja, und in Wahrheit gar nicht, und deswegen habe ich halt auch immer wieder Dinge getan, die einfach dort über den sozusagen
Rock'n'Roll sind.
Genau, ja. Rock'n'Roll die den Rahmen gesprengt haben in Wahrheit auch, ja.
Cool.
Und ich glaube, meine letzte Aktivität war dann, wie heißt denn jetzt, muss ich kurz, Jürgen Teller, ein toller Fotograf, der ja jetzt weltbekannt ist und noch immer sozusagen, der immer an der Schnittstelle gearbeitet hat zwischen sozusagen von Mode und Kunst, ja, und auch sehr, also in den 90er Jahren, also als zum Beispiel Kate Moss aufkam, ja, und mit ihr auch dieser sogenannte Heroin-Chic, der nichts mit Heroin zu tun hatte, im wahrsten Sinne des Wortes, aber Heroin-Chic kam aus dieser Bewegung heraus, dass nicht immer alles das
so perfekt sein sollte.
Muss, ja. Also von diesen total glossy Magazines, Vogue-Magazines-Cover, die total schön waren natürlich, aber die auch ein ganz anderes Frauenbild gezeichnet haben, zu den ein bisschen, ja, so sehr...
So bin ich eher, weil...
Es war natürlich auch alles gestellt, ja, aber trotzdem war es natürlich in einer anderen Form
gewesen.
Und No Make-up und anders. Ja, ich meine auch zu zeigen, wie schön man sein kann, eine andere Art von Schönheit zu zeigen, die natürlich kontrovers war.
Das kam damals
auch. Ja. Und das kam damals auf, und Jürgen Teller war einer der Fotografen, die hier sozusagen ganz viel verändert haben, also ein Paradigmenwechsel, wie man so schön sagt, auch herbeigeleitet hat mit vielen dieser Models, die auch fotografiert habe und die plötzlich eben zu dünn waren, zu klein waren, zu irgendwas waren, aber trotzdem wunderschön, ja. Und das war natürlich sehr spannend damals auch. Und viele Jahre später, eben als ich beim Kurier war, hat Jürgen Teller hier eine Ausstellung gemacht. Kann mich noch erinnern, bei der Christine König, weil er damals eine Serie, also eben schon mehr im Kunstbereich auch immer gearbeitet hat, mit der Zeit eine Serie, also gemeinsam mit das Zeitmagazin, dort eine Serie gemacht hat, wo er eben Arbeiten gezeigt hat aus unterschiedlichen Bereichen und Kontexten und die auch ein bisschen immer, also sozusagen kommentiert hat, ja, wie die entstanden sind, warum sie entstanden sind. Es war zum Beispiel ein ganz berühmtes Porträt von Saint Laurent, das er gemacht hat. Ah, und man weiß ja, Saint Laurent war schwer depressiv und der war ein Genie, aber er hatte auch sozusagen seine Abgründe und er hat gesagt, und dieses Porträt, ist eigentlich so perfekt oder zeigt ihn in so einem, also
Echtheit, oder?
Ja, vielleicht irgendwie auch. Er ist ein Schwarz-Weiß-Porträt und er sagt, und Jürgen Teller hat halt gesagt, ja, er hatte überhaupt keine Zeit für dieses Porträt. Also das hat er aus der Hüfte geschossen, mehr oder weniger. Er hatte 5 Minuten Zeit dafür, ja, aber das ist trotzdem ein unglaubliches Porträt von ihm, ja. Genau. Und es war, unter anderem hat er damals bei der Christine König eben diese Serie produziert und präsentiert, auch die nackte Vivienne Westwood. Mhm. Ja. Eben, und das sind alles Frauen gewesen, die damals schon so um die 75, 80 waren, die ja alle, die eine hat er eben nackt im Louvre fotografiert und die Vivienne Westwood irgendwo halt auch. Mhm.
Und das ich kenne die Bilder sogar.
Ja. Mhm. Und das hat natürlich schon für sozusagen auch eine sozusagen große Diskussion gesorgt, ja, weil man normalerweise solche Frauen in dem Alter nicht mehr nackt fotografiert und schon gar nicht sozusagen auch publiziert. Ja. Ja. Und ich habe das dann, ich habe mit ihm ein sehr lustiges Interview geführt. Lustig, also spannend und lustig. Und wir haben es auch sehr, also sozusagen, der ist ja sehr originell und auch sehr provokant. Ja. Und hab darauf bestanden beim Kurier, dass man das auch wirklich die Doppelseite aufmacht, nicht mit einem netten Bild von ihm, von irgendeinem Model, sondern mit einer nackten Vivienne Westwood. Ja. Und das war für den Kurier eindeutig zu viel.
Ja.
Woraufhin die mich sie hatten auch schon andere Dinge, die sie irgendwie, ich dann den Kurier verlassen musste, weil das einfach
zu much war.
Ja.
Und zu viel Herzrasen.
Für das Publikum einfach unpassend.
Ja. Ja.
Und das wurde sehr negativ besprochen, aber ich finde, es war ein wichtiges Thema, ja. Mhm. Warum kann man nicht nackte Frauen zeigen im Alter? Ja, was ist sozusagen, ja, natürlich, die sagt man, die sind hässlich, ja. Okay, aber let's talk about it. Okay, warum? Ja, warum eigentlich? Ja, was ist das für ein Blick? Was ist das für ein männlich konnotierter Blick? Ja, etc., etc. Also, diese Dinge haben mich alle immer schon beschäftigt. Und nach meiner Kurierzeit habe ich eben eine Buchserie herausgebracht, die hieß For Women Only, ja. Und damit habe ich mit Wien angefangen. Also Wien for Women Only und habe hier sozusagen, das war so ein City Guide, ein sehr hübsch gemachter, aber eigentlich auch mit dem Blick nur auf die Frauen. Was machen eigentlich Frauen, kreative Frauen, wie gestalten sie eine Stadt, ja, wie wichtig ist dieser Impact, den sie liefern, etc., etc. Daraus wurde dann eine Serie, die habe ich gemacht, also eben Wien, Berlin, München, Zürich, Hamburg und zuletzt Salzburg, aber immer auch in Partnerschaft oder im Austausch natürlich mit Frauen und mit Journalistinnen vor Ort, wo ich gewusst habe, die kennen sich gut aus, die sind in der Kreativszene vernetzt, ja. Und mir war auch immer wichtig, dieses High and Low, ja, das heißt, man zeigt Frauen aus dem Underground oder die noch nicht so wahnsinnig bekannt sind, ja, aber die unglaubliches Potenzial haben und die einfach mutig sind und couragiert sind und was bewegen. Also sozusagen vor diesem Hintergrund ist das halt einfach, ist das gewachsen alles, ja, und ist, hat sich das auch sehr schön entwickelt eigentlich.
Wie lange war dieser Aufbau von dieser, wie gestalten Frauen eine Stadt? Wie viele Jahre hast du das gemacht? Oder wie lang ging das? Oder
naja, da
ist das jetzt abgeschlossen? Läuft das weiter?
Das ist abgeschlossen, ja. Man müsste das jetzt digital weiterführen zum Beispiel, ja. Das mache ich gerade nicht, das könnte ich aber wieder aufnehmen sozusagen. Aber als Buchserie ist das mal abgeschlossen, aber war sehr, sehr erfolgreich, ja. Eigentlich, und hat mir auch ganz viel Reach-out, also es hat mir erstens natürlich sehr viel neue Kontakte gebracht.
Genau.
Also es war natürlich strategisch auch sozusagen die Überlegung, wie komme ich an spannende Leute. Mhm. Man kann natürlich immer über Podcasts, Interviews und so sozusagen einen Kontakt knüpfen, ja, und ins Gespräch kommen. Genau. Und das ins Gespräch kommen ist ja was total Wichtiges und man kann so viel voneinander lernen. und in einem Austausch. Aber ich habe dann eben, nachdem ich nicht die ganze Zeit nur vorm Computer sitzen wollte, und ich mehr sozusagen auch, ja, andere Formen des Austauschs gesucht habe, habe ich dann 7 Jahre lang in meiner Wohnung, die sehr groß ist, und die, bei der ich mir immer schon dachte, die ist irgendwie, die muss ich sozusagen öffentlicher nutzen, ja, für mich auch, habe ich dann so ein Salonformat entwickelt, ja, also im Kontext auch natürlich oder in der Referenzierung des Wiener Salons, ja, um 1900, von denen es ja also einige Frauen gab, die sozusagen hier große Salons geführt haben, und dort Menschen zusammengebracht haben, also sehr intellektuelle, die Kunst, die Intellektuellen, das Geld sozusagen, also sozusagen Menschen zusammengebracht haben, die miteinander was anfangen konnten oder die einander noch nicht kannten und dort eben auch einen Diskurs angeregt hat.
Schön,
ja.
Schön.
Und also sozusagen in diesem Gedanken, in diesem Geist, ja, habe ich das sozusagen dann versucht wieder aufzunehmen, dieses Format. Mittlerweile gibt es ja sehr, sehr viele Salonformate. Also es ist ja sehr populär geworden, aber ich muss sagen, ich war auch in dieser Hinsicht so ein bisschen also eine Vorreiterin, die gesehen hat, was da für ein Potenzial auch drinnen liegt, nämlich gerade in unserer sehr digitalen Welt, ja, so, dass das,
man
dass dieser persönliche
die
Austausch persönliche, schon auch sehr wichtig ist, ja. Und habe dort eben angefangen, junge Künstlerinnen auszustellen, also junge Talente, junge Künstlerinnen aus dem Bereich, natürlich sehr viel aus der, also aus der Malerei, Fotografie, Mode, aber auch Design, also immer wieder so ein sehr interdisziplinäres Programm geschaffen habe und dort, ja, also als, das hat sich als Format sehr gut etabliert, ja, und hat auch wirklich einen starken Impact, also wirklich einen Impact gehabt für die Künstlerinnen, für die Leute, die dorthin kommen. Und so hat, ja, ich habe irgendwie, ich bin halt sehr, sozusagen, ich langweile mich schnell, ja, oder langweile, ich bin sehr neugierig.
Bist du Zwilling?
Nein, bin ich nicht. Nein. Aber langweile kann man nicht sagen, nur, aber ich brauche immer wieder neue Dynamiken, ja, sagen wir so.
Genau. Ja.
Weil langweilen, das ist jetzt vielleicht, das ist zu überheblich, ja.
Nein.
Das ist überheblich, weil dieses, die Welt braucht eben sozusagen, wenn man sich's leisten kann, Langeweile zu haben, ist das ja schon fast wieder zynisch, ja. Und deswegen, es ist nicht Langeweile, sondern ich bin einfach irrsinnig neugierig,
gern, genau.
Und ich habe gern Abwechslung
und Herausforderung.
Dynamisch, genau. Ich brauche das sozusagen. Ja. Das ist mein Antrieb, ja. Und es war natürlich, also ein großer Antrieb ist bei mir auch immer wieder gewesen, eine unglaubliche Wut, ja, eine Wutfeministin, ja, die erst viel später, also erst im Zuge meiner Arbeit und auch im Zuge natürlich meiner Beziehungen, ja, gesehen habe, wie, also eben Beziehungen sozusagen, ja, gesehen habe, wie männliche Dominanz funktioniert, ja, wie wir uns eigentlich vor den Karren sperren, also spannen lassen. Etc., ja. Also sozusagen, ich habe erst dieses System, das patriarchale System, ja, in all seinen Auswirkungen, ja, und dieses Macht, sozusagen auch diese Machtperformance, ja, sehr nah eigentlich erlebt, ja, durch eine Beziehung, die ich hatte, ja, und dort sozusagen genau beobachten konnte, wie funktioniert denn das eigentlich? Davon habe ich mir sehr viel mitnehmen können, natürlich, da habe ich auch sehr viel gelernt, ja, aber im gleichen Maße hat es mich auch wahnsinnig wütend gemacht, natürlich, ja. Und ja, also sozusagen, es ist eine Kombination aus all dem, ja, aus dem Lernen durchs Leben und auch durch Erfahrungen, die man macht. Positive wie negative, ja. Also irgendwie, wo kein Licht, da kein Schatten. Also, und das ist schon, ja, bleibt spannend.
Es bleibt spannend.
Ja, es bleibt spannend. Und jetzt ist es so, dass ich mir denke, so wie sich die Welt im Moment entwickelt, ist es mir schon so ein Begehr? Ich war früher schon so mit 30, 40, 50, natürlich, immer auch an der Schnittstelle so ein bisschen very glamour, so Glamour Girl, ja, weil ich natürlich in dieser Modeszene so stark eingebettet war und da halt irrsinnig viel unterwegs war. Aber eben, wie gesagt, ich habe mich auch immer schon so gegen den Mainstream sehr gewehrt, weil in Wahrheit war ich irgendwie auch ein Punk, ja. Und das hat immer wieder mit, das ist, also im Punk, so im Geist, das ist auch immer wieder mitgeschwungen, ja. Und das war auch sozusagen etwas, was mich in meiner Jugend, habe ich ganz vergessen, sehr geprägt hat, ja. Also sozusagen dieses, ich habe angefangen, mich mit Mode auseinanderzusetzen, ja. Und das war eigentlich ausschlaggebend. Damals habe ich als Model gearbeitet und war in London, ja, und bin in den Shop von Vivienne Westwood gegangen. Ja, das war ein World's End damals, da ist kein Mensch hingegangen. Das war nicht glamourös, überhaupt okay. nicht da, ja. Sondern waren halt die ganzen Punks, die dort herumgehangen. Und das war damals, das war in den 80er Jahren und das war Marco McLaren und Vivienne Westwood und das war der erste und da ist da die Uhr nach in einem rasenden Tempo nach rückwärts gelaufen und die Sex Pistols haben dort irrsinnig laut, also die Musik der Sex Pistols, ja. Also Marco McLaren hat die ja damals produziert, ja, und die Westwood hat die irrsinnigen Klamotten gemacht und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, was für einen starken gesellschaftlichen Input Mode hat, ja, was Mode eigentlich bedeutet, ja, Mode bedeutet, ja, oder in seiner ursprünglichen Form bedeutet der Mode auch Freiheit. Ja. Mhm. Also im Sinne des, sozusagen jeder, du kannst nach außen hin sehr sofort kommunizieren, was dein Anliegen ist, sagen wir mal so. Ja. Also Mode und Jugendkultur war ja immer schon sehr stark konnotiert. Mhm. Und das ist mir damals natürlich ganz stark bewusst geworden. Das kannte ich aus Wien nicht, weil dazu war Wien auch einfach zu spießig.
Verschlafen, ja.
Ja, und auch zu... Ja, da gab es zwar Helmut Lang, aber der ist ja dann auch weggegangen. Ja. Also der hat sich ja dann auch Richtung Paris bewegt zum Glück, sonst wäre er nie so international geworden.
Ja.
Aber eben, wie gesagt, in meinem Kopf ist dieses O-Reverse, also dieser sozusagen der theoretische Kontext der Mode und eben dieses Punk, ja, dieser Mainstream, ich bin kein Mainstream-Mensch.
Das hat dich geprägt, ja.
Das interessiert mich der Mainstream auch nicht. Das ist auch, das soll jetzt nicht überheblich sein, sondern mich interessiert das darunter, das Warum, ja. Warum passieren gewisse Dinge so und warum kann man in der Mode oft, also in der richtigen, nicht in der sehr kommerzialisierten Mode, ja, aber warum kann man auch in der Kunst schon so Tendenzen, warum spüren? Das ist einfach dieses Spüren, dieses Sehen. Es ist auch den anderen Blick zu haben für die Welt, ja. Mhm. Und dort habe ich mich mehr wiedergefunden als in anderen, sozusagen, in anderen Dingen, ja.
Mhm. Ja. Ja, klar. Weil da wird verarbeitet, die ganze Weltpolitik in der Kunst, in der Mode, all das, was im Außen passiert, bringen die Künstler.
Ja, und es hat auch immer etwas Politisches.
Ja, es hat immer was Politisches, genau.
Mittlerweile ist es schwierig geworden, weil bei der Mode so viel, weil alles so kommerzialisiert wird. Und das ist halt auch unser, sozusagen, das kapitalistische System, ja, hat das alles vereinnahmt.
Ja.
Und klar, ich bin ein Kind der 80er, 90er Jahre, ja. Ich bin in diesem kapitalistischen System groß geworden, ja. Mhm. Das hat mich geprägt ganz stark. Aber nichtsdestotrotz, ja, ist es sozusagen dieser Kapitalismus und der Feminismus, also sozusagen, dass ich hinterfrage all diese Systeme jetzt natürlich, ja. Also sozusagen vom Glamour Girl zu einer mehr wirklich sehr, also sozusagen politisch verantwortungsvoll und ich möchte einfach sozusagen Frauen auch dazu motivieren zu schauen, ja, was ist ihre wahre also sozusagen was, wovon sind sie geprägt, ja, wie sehr prägt auch der männliche Blick unser Sein, ja, wie sehr können wir also sozusagen auch übernehmen, Verantwortung, Macht, ja, und die Gesellschaft prägen in Zukunft, ja. Und ich meine, das sind für mich jetzt wichtige Themen, ja.
Schön. Danke dir, Nicole, dass Danke du da warst, dir die Zeit genommen hast. So spannend, ein super, super Interview, ein super Podcast. Ich danke dir. Ich freue mich, dass wir uns wieder connecten.
Ja, freut mich auch total.
Ja. Ja. Liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Das war jetzt die Folge Nummer 4. Stay tuned. Es kommen viele, viele weitere tolle, spannende Podcasts. Danke fürs Zuhören.